So, heute Morgen wollen wir weiterfahren mit unserer Predigreihe, wo wir ein bisschen Pause gemacht haben, im ersten Thessalonicherbrief. Wir kommen heute zum achten Thema und wir haben schon gehört und gelesen da vorne, das Thema heisst, den grossen Tag im Fokus haben. Und da wollen wir uns jetzt zuerst mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich das nächste grosse Ereignis, das uns aufgrund des prophetischen Wortes in der Bibel angekündigt ist? Was ist das nächste Ereignis, das man erwartet, das auf uns zukommt? Und ich möchte euch dazu nochmal ein paar Verse lesen aus dem letzten Textabschnitt, wo der Boris Ende März darüber predigt hat. Aus dem Schluss vom vierten Kapitel, das ist auf Seite 907. Er schon will die parat machen in unseren Bibeln. Der Text von heute baut nämlich auf dem auf, wo dort steht. Der Text von heute ist ganz eng mit dem verknüpft. Und so lese ich zuerst ein paar Verse aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17. Nochmal auf Seite 907. 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Ich lese dann nachher nochmal zwei Stellen von Jesus zum gleichen Thema, wo wir nicht aufschlagen müssen, es wird so ein bisschen nervös. Und nachher sehen wir dann einen eindrücklichen Filmausschnitt, einen kurzen zu dem gleichen Thema. Aber zuerst jetzt 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16. Markante Wort, was heisst, der Herr selbst, das heißt Jesus selbst, wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Ich denke, vor allem im Himmel wird das der Fall sein. Und dann heißt es wieder, daraufhin werden die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Jetzt lese ich noch zwei Aussagen von Jesus, die genau das Gleiche beschreiben, nur ein bisschen anders, das gleiche Ereignis, Matthäus 24, ab Vers 40, hört einfach zu. Da sagt Jesus von zwei Männern, die dann auf dem Felde arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Oder in Lukas 17, Vers 34, sagt Jesus, übrigens haben die Stelle alle auch im Predigtflyer, dass die hier nachlesen können, da sagt Jesus von dem Ereignis in jener Nacht. Ja, warum vorher der gleiche Tag ist am Tag und jetzt in der Nacht? Ja, ganz einfach, das wird wahrscheinlich auf der anderen Seite vom Planeten von dieser Erde sein. Das ist ja weltumfassend, das Ereignis. In jener Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Und jetzt sehen wir einen kurzen Filmausschnitt zu dem grossen Ereignis. Das ist also das nächste und grosse Ereignis, wo Jesus angekündigt hat, das nächste grosse Ereignis, wo wir als Christen erwarten, nämlich die Wiederkunft von Jesus. Oder sie wird auch genannt, die Entrückung. Und ich sage nochmal, das ist die Ausgangssituation vom Text von heute Morgen. Das ist der Anknüpfungspunkt vom heutigen Text, wo wir uns jetzt reintauchen wollen. Ich lese jetzt weiter im 1. Thessalonicher 5. Ab Vers 1, das ist ja der eigentliche Predigtext von heute Morgen. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 1, immer noch auf Seite 907. Wo der Apostel Paulus jetzt weiterfährt und anknüpft und sagt, zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse, braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst genau, vielleicht kann man noch Licht machen für die, die lesen, wenn es so gut ist. Es ist ein bisschen dunkel. Danke vielmals. Vers 2, ihr selbst wisst genau, dass jener große Tag, der eben im Kapitel vorher beschrieben ist, der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts. Und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, der schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, der betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut. Und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Die Frage, die damals Thessalonicher beschäftigt hat, man merkt es so aus dem ersten Vers raus, im Blick auf den grossen Tag von der Wiederkunft von Jesus, vielleicht haben sie Paulus das sogar schriftlich unterbreitet, spüren etwas ein bisschen aus dem Vers 1. Die Frage ist nämlich, wann genau wird der Zeitpunkt sein von dieser Wiederkunft von Jesus? Wann genau wird es so weit sein? Oder auch die Frage, gibt es ganz spezielle Zeichen, aufgrund von denen wir können ausrechnen, wann genau der Tag von der Entrückung von der Wiederkunft von Jesus wird sein? Und wir haben es gemerkt, wenn wir den Text lesen, der Apostel Paulus geht auf diese Frage gar nicht ein. Hingegen betont er die Art und Weise, wie Jesus kommen wird, wiederkommen wird. Er sagt, wir haben es gelesen, die meisten Menschen auf dieser Welt werden völlig unvorbereitet sein. Wir haben es ein bisschen gesehen im Film. Völlig unvorbereitet sein. Die werden so überrascht sein wie ein Dieb, der eben einbrechen tut, wenn die Menschen noch schlafen. Die meisten Menschen werden zu dem Zeitpunkt sagen, wir haben unser Leben im Griff. Auch das Leben in dieser Welt. Es herrscht Frieden. Wir fühlen uns sicher in dieser Welt. Und sie werden überrascht werden vom Schmerz, von Gottes übernatürlichem Eingreifen, während sie gelesen, wie eine schwangere Frau das erlebt, wenn die Wehen einsetzen. Annemarie ist, glaube ich, noch da. Du hast es noch vor, nur im positiven Sinn. Da ist es ja im negativen Sinn gemeint, als Bild. Plötzlich geht es los. Aber du bist in einer glücklicheren Situation, als du hier beschrieben bist, im negativen Sinn. Die meisten Menschen werden überrascht werden von dem Schmerz. Wir haben es im Film gesehen, natürlich ist der Film nicht Gottes Wort gleichzustellen, dass ich das auch gesagt habe. Es ist viel Fantasie, die da noch ein bisschen angereichert ist. Aber ich bin froh, dass es den Film gibt und dass der viel geschaut wird, weil der rüttelt auf ganz gesunde Art und Weise auf. Obwohl da natürlich vieles noch ein bisschen mit Fantasie, ein richtiger Spielfilm. Wer ihn schauen will, könnt euch bei der Simone Ritzmann melden, sie hat ihn mir ausgeliehen. Aber jetzt wollen wir weiter auf den Text eingehen. Welches Ziel verfolgt denn der Paulus und auch Jesus, wenn er uns seinen grossen Tag von der Wiederkunft vor Augen malt? Als erstes, was uns deutlich wird aus dem Text, jetzt einmal so formuliert im Vers 1, sehen wir das. Jesus will kein Rechnungsexperiment. Jesus will nicht, dass wir aus einer Vielzahl von Tagesereignissen aus dem Weltgeschehen eine Endzeit Fahrplan ausrechnet oder einen Endzeitfahrplan konstruiert. Ich weiss, dass ich mir jetzt vielleicht mit dieser Aussage ein bisschen die Finger verbrenne. Weil ich kenne viele Christen, denen ist das die Lieblingsbeschäftigung. Philosophieren, wie ist denn das ganz genau da mit der Endzeit? Und wenn ist das, wenn Jesus wiederkommt? Aber der Apostel Paulus sagt es und Jesus sagt es mehrmals deutlich, wir sollen das nicht tun. Jesus sagt, unter anderem weil der Zeitpunkt von seinem Wiederkommen allein der Vater weiß und bestimmt. Das ist das Erste. Jesus will kein Rechnungsexperiment. Und das hat auch einen Grund. Und das wird in diesem Text auch ganz deutlich. Weil es fixiert sie auf Sammeln von vielen Informationen über das Weltgeschehen, wo man dann eben einen Endzeitfahrplan ausrechnen kann, das lenkt ab vom Wesentlichen. Das wird uns in diesem Text gezeigt. Das kann sogar ablenken, letztendlich von Jesus selber. Wenn wir das tun, laufen wir in Gefahr, das zu verpassen, das zu vernachlässigen, was Jesus heute und im Jetzt möchte tun. Oder auch durch uns tun oder in unserem Leben tun. Dass wir das verpassen, was der Philippus auszeichnet hat. Ich war am letzten Sonntag nicht da, aber ich habe es gehört. Was hat der Philippus ausgezeichnet? Und das will Jesus nicht, dass man von lauter Rechnereien für die Zukunft das verpasst. Was hat ihn ausgezeichnet? Ich habe es von mehreren Seiten gehört. Er ist immer dienstbereit gewesen, oder ich habe noch ein anderes Wort gehört, das mir so gefallen hat. Der Philippus, er ist immer auf Gottes Reden ansprechbar gewesen und geblieben. So habe ich es mehreren Seiten gehört. Wunderbar. Er war immer offen für das, was Jesus jetzt und heute in seinem Leben und durch sein Leben tun will. Und das will Jesus noch heute. Wir kommen jetzt von Ostern. Das hat mich so bewegt, ich habe das schon viel gelesen, die Geschichte. Wo Jesus am Ostersonntag seinen Jüngern das erste Mal als Auferstandener erscheint. Er kommt durch die verschlossene Tür und sagt zweimal, Friede sei mit euch. Und nach dem zweiten Mal Friede sei mit euch, kommt etwas anderes. Typisch Jesus. Kommt ein Auftrag. Er sagt zu den Jüngern, und der gilt uns noch heute. So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, wo ist? Woher ist Jesus gesendet vom Vater? Ja, in die Welt. Um jetzt und heute das zu tun, was der Vater will. Und das ist noch heute das Anliegen von Jesus. Das grosse Anliegen. Dass wir offen bleiben für Gottes Anweisungen im Alltag. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Und ich sage euch ganz ehrlich, darum bin ich so dankbar, dass ich darf im Bund von der FEG sein. Ich will ja das nicht so hochjubeln. Aber ich bin dankbar, dass ich darf im Bund von der FEG sein, weil die FEG eine Bundesleitung hat, die sich genau nach diesen Zielen ausrichtet. Wo uns auch Pastoren immer wieder ermutigen, an Konferenzen und Zusammenkünften, dass man das im Auge behalten, das Wesentliche, das, was Jesus jetzt und heute tun will, in unserem Leben, in dieser Welt. Der Armin Maurhofer hat das mal ganz schön zusammengefasst in einem von seinen feinen Büchern. Er hat geschrieben, er hat gesagt, wenn wir die Bibel heilsgeschichtlich lesen, wir hören das ja beim Boris, beim Lehrabend, dass man die Bibel verschieden kann lesen. Man kann die Bibel auch heilsgeschichtlich lesen. Und der Armin Maurhofer schreibt, wenn wir die Bibel heilsgeschichtlich lesen, dann merken wir, dass wir in dieser heilsgeschichtlichen Epoche, wo wir im Moment drin sind, die hat angefangen bei Pfingsten, und die Epoche wird abgeschlossen sein, wenn Jesus wiederkommt. In dieser heilsgeschichtlichen Epoche sind wir. Und wenn wir die Bibel sorgfältig lesen, dann merken wir, dass jetzt in dieser Zeit, wo wir drin sind, in dieser Epoche, der Bau vom Reich Gottes, der Bau von der Gemeinde von Jesus, das grösste Anliegen ist von Jesus. Das grösste Anliegen. Schön formuliert. Und umso dringender ist der Auftrag. Und so wichtiger ist der Auftrag, wenn wir eben den grossen Tag im Fokus haben. Also welches Ziel verfolgt Jesus und auch der Paulus, wenn er uns den grossen Tag von der Wiederkunft vor Augen malt? Erstens, Jesus will kein Rechnungsexperiment. Und zweitens, ich habe schon angedeutet, Jesus will, dass meine Lebensgestaltung, wie ich Prioritäten setze in meinem Leben, wie mein Charakter entwickelt wird, Jesus will, dass meine Lebensgestaltung schon jetzt von dem grossen Tag von seiner Wiederkunft bestimmt wird. Ich lese das nochmal, so wie es in dem Text steht, im Vers 5, im zweiten Teil. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nicht mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen. Dürfen wir nicht schlafen wie die anderen. Ich bin ja seit einigen Jahren Pastor und ich habe etwas Interessantes immer wieder beobachtet. Ich sage das einmal ganz offen und ungeschützt. Dass gerade Menschen, auch Christen, die so einen starken Hang haben, sich vor allem ausschließlich mit Detailfragen über Endzeit und über Wiederkunft, wie denn das genau und weiss ich was ist und darüber gern philosophieren, oft in der Gefahr sind, dass von dem abzulenken, vielleicht auch unbewusst, was Jesus in ihrem Leben tun möchte, was Jesus vielleicht in ihrem Leben schon lange verändern möchte. Und das will uns das zeigen, wenn wir uns mit der Zukunft beschäftigen, wenn uns der grosse Tag der Wiederkunft vor Augen gestellt wird, dass unsere Lebensgestalt jetzt schon von dem grossen Tag der Wiederkunft bestimmt wird. Ich komme nachher noch später darauf. Und das dritte Ziel, das wir auch sehen in diesem Text. Warum muss Jesus den grossen Tag vor Augen führt? Ganz einfach, wahrscheinlich ist das der Hauptpunkt. Jesus will, dass wir jederzeit parat sind, dass wir jederzeit vorbereitet sind auf sein Wiederkommen. So wie wir es gelesen haben. Dass wir als Menschen, die zu Jesus gehören, nicht überrumpelt werden von diesem grossen Tag. Ich lese es nochmal so, wie es in unserem Text steht, Vers 4. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Also für die, die zu Jesus gehören, ist der Tag keine Überraschung. Sondern Jesus will, dass wir jederzeit parat sind auf den Tag. Ich möchte das mit einem Beispiel ein bisschen versuchen oder mit einem Vergleich veranschaulichen. Ich weiss, es hinkt. Aber vielleicht hilft es uns trotzdem ein bisschen. Es gibt Leute, vielleicht gehörst du auch dazu, die tun immer im Herbst sich impfen lassen für den Winter, dass sie keine Grippe bekommen. Jetzt, wenn du das machst, du gehst wahrscheinlich zum Doktor, nehme ich an, im Oktober irgendwann. Und dann gehst du zum Doktor und sagst zu einem, Herr Doktor, sagen Sie mir, wann genau kommt der russische Virus oder der chinesische Virus, der die Grippe vielleicht verursachen könnte? Ist das in den letzten Wochen im November oder ist das erst am 15. Januar? Nein, das machen wir nicht. Warum lassen wir uns impfen? Weil wir jederzeit bereit sein wollen, wenn die Grippe kommt. Ich habe gesagt, das Beispiel hinkt natürlich. Jesus ist ja nicht zu vergleichen mit einem Virus und schon gar nicht mit einem schlechten Virus. Aber so ähnlich will das Jesus in unserem Leben. Er will, dass wir jederzeit parat sind, wenn er kommt. Und dann ist der Zeitpunkt zweitrangig. Er will, dass wir parat sind. Dass er morgen könnte kommen. Ja nein, eigentlich schon jetzt. Oder in 10 Jahren, oder in 50 Jahren, das ist ja letztendlich, oder in 100 Jahren, das ist zweitrangig. Jesus will, das ist das Ziel, dass uns der grosse Tag vor Augen gemalt wird, immer wieder im Neuen Testament, dass wir jederzeit vorbereitet sind, jederzeit parat sind zu dieser Wiederkunft. Und die Frage, die jetzt vor uns steht, ist ja, wie können wir denn parat sein auf die Wiederkunft von Jesus? Wir finden die Antwort in diesem Text. Und zwar typisch auf neutestamentliche Art und Weise. Wir finden eine Antwort einerseits in einem Zuspruch und andererseits in einer Aufforderung. Und wie immer im Neuen Testament kommt zuerst der Zuspruch. Wie können wir jederzeit parat sein auf die Wiederkunft? Der Zuspruch zuerst, Da heißt es im Vers 5 ganz einfach, sagt der Paulus, ihr alle seid ja Menschen des Lichts. Das Neue Testament braucht den Begriff Kinder oder Menschen des Lichts immer als Bezeichnung für diejenigen, die wiedergeboren sind. Die der Heilige Geist bekommen haben. Die das Öl haben vom Heiligen Geist, weil ihre Lampe brennen tut. Ihr seid Menschen des Lichtes. Oder für Menschen, wie sie in dem Text steht, oder Brustpanzer vom Glauben angelegt haben, im Vers 8. Und wenn wir Menschen vom Licht sind, sei es Neue Testament und auch der Text, werden wir von der Wiederkunft von Jesus nicht einfach überrumpelt werden, wie ein Dieb, der zur Nacht kommt, im Dunkeln. Sondern wenn wir Kinder vom Licht sind, dann sind wir, ich darf es mal so sagen, jederzeit flugbereit in Bezug auf die Entrückung. Warum flugbereit? Weil als Flugticket das gelten tut, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. So lesen wir das auch in unserem Text. Mir hat das so gefreut, dass das so klar rauskommt in dem Text, Vers 10. Christus ist ja für uns gestorben, das ist das Flugticket. Warum ist er gestorben? Es heißt wieder, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Und der Vers vorher hören wir gerade auch noch dazu, in Vers 9. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus und durch das, was er am Kreuz da hat, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Es gibt ein Lied, wo auch von der Wiederkunft redet ist, da heißt es im Refrain, was Jesus getan hat, das nur gibt unserer Lampe Licht. Die Bibelkundigen unter uns wissen, wo die Anspielung ist von dem Lied. Auf das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die Jesus entgegengegangen sind. Alle sind Jesus entgegengegangen, aber von 5 heisst es, im entscheidenden Moment, wo Jesus gekommen ist, der Bräutigam gekommen ist, heisst es, ihre Lampen verlöschen. Ja, warum sind die verlöscht? Die sind alle fromm gewesen, die sind alle christlich gewesen, die sind ja alle im Bräutigam entgegen, das sind gottlose Menschen. Die sogenannten törichten Jungfrauen. Aber im entscheidenden Moment ist ihr Licht verlöscht. Warum verlöscht? Weil sie nicht auf das gebaut haben, was Jesus für sie am Kreuz da hat. Weil sie mit ihrer eigenen Präfi, mit ihrer eigenen religiösen Christlichkeit, mit ihrem eigenen christlichen Einsatz haben wollen bereit sein auf die Wiederkunft von Jesus. Und ihre Lampen verlöschten. Drum, was er getan hat, Vers 10 und Vers 9 in unserem Text, das nur gibt unserer Lampe Licht, das macht uns bereit. Das ist der Zuspruch, dass wir uns freuen auf den Tag. Ich weiss, es gibt Christen, die haben furchtbar Angst vor dem Tag. Sie sagen, oh, wenn er dann kommt und ich werde überrascht und ich bin ja nicht perfekt und ich habe vielleicht noch gestritten mit meinem Ehemann oder weiss ich was. Nur das gilt als Flugticket, was Jesus da hat, das gibt meiner Lampe Licht. Das gilt als Flugticket und nichts anderes. Das ist die eine Seite. Aber die Bibel hat immer zwei Seiten. Das war jetzt ein Zuspruch gewesen. Und jetzt kommt eine Aufforderung, wo der Boris schon fast nicht darauf gewartet mögen. Darum hat er die Einleitung gemacht. Jetzt kommt nämlich die Aufforderung. Und die heisst, wir Christen sollen im Glauben wach bleiben. Das gehört zusammen. Und nicht einschlafen. Ich lese das nochmal, Vers 5, der zweite Teil. Weil wir also nicht zur Nacht gehören, durch Jesus. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben. Und jetzt kommt der Imperativ. Dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Der Text zeigt uns also ganz deutlich, es ist möglich, dass Christen im Glauben einschlafen könnt. Was passiert, wenn wir einschlafen? Wenn ich jetzt da würde herlegen, gut, ich kann am Tag schlecht schlafen. Meine Frau, die kann schon überall herlegen und sie ist weg. Ich beneide sie. Ich kann auch so müde sein, wenn es Licht hat, kann ich nicht schlafen. Aber angenommen, ich würde da herliegen und würde einpfusen. Was passiert bei mir? Ich tauche in eine Scheinwelt ab. Ich verliere die Sicht für die Realität. Und zwar so lange, bis ich wieder verwache. Wenn es irgendwie möglich ist, Monika und ich, wir essen miteinander zum Morgen und oft tun es bei uns beim Morgenessen, heute Nacht habe ich wieder einen Kabis zusammengeträumt. Warum? Weil man während dem Schlafen abtaucht in eine Scheinwelt, wo gar nicht wahr ist. Und das Bild braucht jetzt hier der Apostel Paulus. Das ist das Ziel von Satan. Das haben wir sicher alle schon gemerkt. Er will uns dauernd eine grosse Schlaftablette verabreichen. Und die grosse Schlaftablette vom Satan heisst Vernachlässigung von der Jesus-Beziehung. Und die wirkt die Stufe, die Schlaftablette. Vernachlässigung von der Jesus-Beziehung. Zuerst immer wieder, immer weniger Bibel lesen, da fängt es an. Und dann immer weniger persönliches Gebet. Und nachher kommt das Dritte, immer weniger sich in der Gemeinde verbindlich einzubinden. Als Pastor merkt man das noch ziemlich schnell, kann ich euch sagen, bei den Gemeindegliedern. Manchmal tut einem das Herz verreissen, wenn man es spürt. Es geht abwärts im Glaubensleben. Weil dann der Eindruck ist unmöglich. Ja, keine Zeit, ich bin so beschäftigt. Keine Zeit mehr zum Bibellesen. Keine Zeit mehr zum Betten. Keine Zeit mehr regelmäßig in der Gemeinde zu sein. Das ist das Zeichen, dass die Schlaftablette vom Satan schon am Wirken ist. Stimmt das? Ich habe keine Zeit. Wie viele Christen gibt es auf der ganzen Welt? Die haben eine randvolle Agenda. Die stehen mit beiden Füßen in dieser Welt. Und sie haben Zeit, um Beziehung mit Jesus zu pflegen. Monika und ich sind anfangs von diesem Monat zwei Tage bei einem jungen Architekt gewesen, der eine riesige Firma hatte, äußerst erfolgreich. Die Auftragsbücher sind voll. Da hat man gesagt, ich könnte noch mehr Leute anstellen. Familienvater kommt jetzt das dritte Kind über. Aber er hat Zeit, um regelmässig die Bibel zu lesen. Er hat Zeit, um das Gebet zu pflegen. Er hat Zeit in der Gemeinde. Er ist in der Gemeindeleitung und nicht passiv, aktiv. Und Monika hat gesagt, du, der Frieden, der über dem Ehepaar ist, ich denke, das ist der Segen Gottes. Ich freue mich schon, bis der Daniel Schöne kommt, zu einem von unseren Talk-Gottesdiensten im November. Der ist Chef von zwei riesigen Firmen, Sucherrufabrik und Transportfirma. Wo wir ihn angefragt haben, hat er gesagt, meine Agenda ist schon voll, eigentlich keine Zeit, aber ich komme gleich. Und er wird uns erzählen, wie er Zeit hat, zum Beziehung zu Jesus zu pflegen. Denke da gerne an meine Mutter. 11 Kinder geboren und aufgezogen. Geschäftshaushalt. Begrenzte Kräfte. Körperlich. Sie musste mit ihren Kräften haushälterisch umgehen. Aber ich habe es beobachtet als Bub. Sie hat regelmäßig Zeit gehabt zum Bibellesen. Sie hat regelmäßig Zeit gehabt, das Gebet zu pflegen. Sie hat mir bis ins hohe Alter regelmäßig in der Gemeinde angetroffen. Warum? Sie hat gesagt, das ist für mich eine Überlebensfrage, sonst würde ich meine Arbeit gar nicht schaffen. Wenn ich nicht Zeit mit Jesus verbringe. Und wir haben es gewusst als Buben, ihre Zeit war nicht am Morgen früh gewesen. Da war Stress und Jubel und Trubel mit solchen Rasselfam, die wir uns mal vorstellen. Es ist ja drunter und drüber gegangen. Und im 9. hat sich das Chaos langsam ein bisschen beruhigt. Und dann haben wir gewusst, die Mutti zieht sich jetzt zurück. Wir haben auch gewusst, wo. Mit Jesus zu reden, die Bibel zu lesen. Überlebensfrage, hat sie immer gesagt für mich. Dass ich den Tag kann bewältigen kann. Und das will der Satan verhindern. Und wenn man uns Jesus bezieht, die persönliche Vernachlässigung, dann hat das immer Auswirkungen. Eben, wir schlafen, wir verlieren den Blick für die Realität, wir sind plötzlich in einer Scheinwelt. Wir leben oft nur noch weltgebunden, wir sind gebückt, wir sind fixiert nur noch auf Schaffen, Häusle bauen, wir sind fixiert nur noch aufs Materielle, wir sind fixiert auf viel Zerstreuung und vergessen, dass unser Leben ja nur so kurz ist wie das kleine Strichli auf einem Grabstein zwischen dem Geburtsdatum und dem Todesdatum. Und wir vergessen unsere Berufung, dass wir bei allem arbeiten, Häusle bauen, das gehört auch dazu, aber Spuren für die Ewigkeit hinterlässt. Wir vergessen, wenn wir nur so erdgebunden sind, dass Jesus eine ganze Ewigkeit mit uns zusammen will sein. Margrit Pippus ist, wir haben es gehört, gestorben und ich habe ein paar Tage vorher noch bei ihr sein und habe sie gefragt, unter anderem, welches ist noch dein letzter Wunsch? Sie hat gesagt, ich will sterben. Hast du noch einen Wunsch? Und mich hat es beeindruckt, dass sie gesagt hat, hat man gemerkt, die hat den kommenden Tag im Fokus. Sie hat gesagt, mein grösster Wunsch ist es, alle meine Nachkommen zu Jesus findet und mit ihm lebt. Sie hätte es ja anders können sagen. Sie hätte können sagen, ich möchte für meine Nachkommen, dass sie es mal besser haben, als ich sie in der Jugend gehabt habe. Ich möchte, dass alle einen guten Beruf lehren, dass möglichst angesehene Leute werden. Nein, sie hat einen grossen Tag im Fokus gehabt und gesagt, ich möchte, dass alle Jünger von Jesus sind und bleiben. Wenn man die Jesus-Beziehung vernachlässigt, hat das Auswirkungen. Ich möchte nur eine nennen, die ich immer wieder beobachte, die häufig ist unter Christen, nämlich Verbitterung. Verbitterung, weil vieles vielleicht im Leben nicht so gelaufen ist, wenn man ein bisschen älter wird, wie es gewünscht, wenn man sich das gewünscht hat. Weil uns gewisse Menschen enttäuscht haben, vielleicht sogar Christen. Und man bleibt dabei stehen und verliert den Blick für Gottes Realität und für den kommenden Tag. Und vergiss, dass auch das Schwere in unserem Leben, auch das Unverständliche in unserem Leben, letztendlich in Gottes Plan liegt. Auch das müssen wir vom kommenden Tag her sehen. Römer 8, Vers 28 heißt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ich weiß, das ist manchmal eine harte Lebensschule, das zu schlucken. Auch die grossen Enttäuschungen. Auch da, wo wir, darf ich es mal sagen, verarscht worden sind. Wo man uns beim Erben übergangen hat und es ungerecht gelaufen ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Das heisst, der grosse Tag im Fokus haben. Und darum heisst es im letzten Vers, und mit dem möchte ich aufhören, im Vers 11, so ein wunderschöner Vers. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter. Das ist und bleibt das Ziel von allen Aktivitäten, von allen Zusammenkünften in der Gemeinde, dass wir einander helfen, hellwach zu bleiben. Dass wir einander helfen, im Glauben zu wachsen. Dass wir einander helfen, den grossen kommenden Tag im Fokus zu behalten. Dass wir einander helfen, die grosse Aufgabe heute und jetzt in dieser Welt auszuführen. Als Gemeinde. Wir haben an der letzten Retrette den Satz niedergeschrieben als Ausrichtung für unsere Gemeinde. Wir wollen eine auftragsorientierte Gemeinde sein. Wir wollen es nicht im eigenen Kreis drehen. Wir wollen auch nicht eine Endzeitberechnungsgemeinde sein. Sonst gehe ich wieder. Sondern wir wollen Gottes Auftrag im Jetzt und im Heute ernst nehmen. Das ist der Sinn von der Gemeinde. Wie es im letzten Satz so schön heißt von unserem Text. Wie ihr es ja jetzt schon tut. Schönen Abschluss. Wie ihr es jetzt ja schon tut. Und da werden wir dranbleiben. Amen. Möchte ich gerne noch mit uns beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Jesus, wir wollen dir am Ende von diesem Gottesdienst einfach ganz herzlich danken für die Klarheit von deinem Wort. Staunen immer wieder. Das, was wir unbedingt wissen wollen, was wichtig ist, das hast du uns klar und deutlich gesagt. Und ich danke dir auch für die Bibelübersetzungen, von diesen neuen Bibelübersetzungen, wie wir sie vor uns haben. Ich hoffe, Genfer Übersetzung, dass du ihnen Gabe gegeben hast, die Klarheit von deinem Wort in ein heutiges und verständliches Deutsch zu formulieren. So wohltuend, Jesus. Und vor allem danken wir dir, Jesus, dass wir bereit sein können, jetzt schon auf den grossen Tag, durch das, was du am Kreuz da hast, dass du für uns gestorben bist. Dass du unser Flugticket bist. Und hilf, dass niemand, der heute Morgen hier drin ist, gleich geht wie dem Pastor im Film, der das alles nur im Kopf oben gewusst hat, Jesus, aber nicht im Herz gehabt hat. Im eigenen Schaffen und Wirken die Heil war und nicht auf das abgestellt hat, was du für ihn da hast. Und danke, Jesus, dass du auch hilfst, dass wir nicht einschlafen in allem Christsein. Dass wir Beziehung zu dir nicht vernachlässigen. Bitte dich, Jesus, für uns alle, dass du uns auch in der nächsten Woche jetzt segnest und bewahrst. Und wir bitten dich speziell jetzt auch noch für den Segen, für die kommende Abschiedsfeier von der Margrit Bipus. Amen.